Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Union hat zwei Spitzenpositionen neu besetzt. Auf einem Sondergipfel in Brüssel beschlossen die Staats- und Regierungschefs, dass der polnische Regierungschef Tusk neuer EU-Ratspräsident werden soll. Für den Posten der EU-Außenbeauftragten ist die italienische Außenministerin Mogherini vorgesehen. Das teilte der scheidende Ratspräsident Van Rompuy am Abend mit. Neben den Personalfragen steht in Brüssel vor allem die Ukraine-Krise im Zentrum der Beratungen.
Es geschieht nur selten, dass Europas Staats- und Regierungschefs einen Gast von auswärts einladen. Dass Poroschenko aus der Ukraine heute an den Beratungen teilnimmt, ist weniger der Freundschaft als dem Ernst der Lage geschuldet. Mit zunehmender Fassungslosigkeit verfolgt Europas Politik Russlands Vorgehen gegen die Ukraine. Weitere und härtere Sanktionen sind so gut wie sicher. Appelle an die Vernunft werden dringlicher, wie heute der des deutschen Außenministers, der sich in Mailand äußerte.
Es muss Vernunft zurückkehren. Im Sinne von Europas Sicherheit insgesamt, das, was über mehr als 4 Jahrzehnte an europäischer Sicherheitsarchitektur aufgebaut worden ist, das darf über den Ukraine-Konflikt nicht zu Fall kommen.
Darf nicht, könnte aber, so sorgen sich anscheinend viele. Die Sprache der EU verändert sich, sie wird ernster, wie etwa die von Kommissionspräsident Barroso, der sich nach einem Gespräch mit Poroschenko äußerte. Wir sind in einer sehr ernsten, ich würde sagen dramatischen Lage. Wir könnten in die Lage geraten, dass es keine Umkehr mehr gibt. Wenn der Konflikt weiter eskaliert, dann könnten wir an diesen Punkt geraten. Für die EU steht es fest, dass russische Truppen in der Ukraine kämpfen. Die Sanktionen werden deshalb verschärft. Detaillierte Vorschläge dafür soll die EU-Kommission in den kommenden Tagen ausarbeiten. Vor allem die russische Finanzwirtschaft soll getroffen werden, möglicherweise auch die Energieerzeugung. Manchen jedoch geht das nicht weit genug. Russland ist praktisch im Krieg gegen Europa. Das müssen wir sehen und diese Art Fragen nicht länger verdecken. Wir müssen handeln. Wir müssen die Ukraine militärisch unterstützen und ihr Rüstungsgüter schicken. Vorerst eine Einzelmeinung, aber auch sie verdeutlicht die Veränderung der Stimmungslage. Die gemeinsame europäische Außenpolitik wird künftig die Italienerin Federica Mogherini vertreten. Sie löst die Außenbeauftragte Ashton ab. Wachwechsel auch an der Spitze des Europäischen Rates. Seinen Präsidenten Van Rompuy löst der polnische Ministerpräsident Donald Tusk ab. Er wird die künftigen Gipfeltreffen leiten. Aber vor allem muss er den Ausgleich finden zwischen den oft auseinanderlaufenden Interessen seiner bisherigen Kollegen.
Zum EU-Gipfel jetzt. Rolf-Dieter Krause live aus Brüssel.
Die Personalentscheidungen waren so erwartet worden, aber sie werfen doch Fragen auf. Europa ist von Krisenherden umringt. Die Außenpolitik, lange Jahre eher am Rande, ist mit Macht ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Und vertreten wird Europa nun von einer Außenpolitikerin, die darin weniger Erfahrung hat als alle ihre bisherigen Kollegen. Donald Tusk hingegen ist durchaus erfahren, aber er muss verhandeln, Kompromisse schmieden, in vielen Einzelgesprächen mit seinen bisherigen Kollegen. Aber er wird dafür mindestens vorerst immer einen Dolmetscher brauchen, weil er kein Englisch spricht. Solche Entscheidungen enthalten eine Botschaft. Europas Regierungen mögen ein starkes Europa wollen. Aber selbst in Zeiten wie diesen wollen sie keine starken, zentralen Figuren in Brüssel. Zurück nach Hamburg.
Zu den Personalentscheidungen und zu den EU-Beratungen über die Ukraine-Krise finden Sie mehr auf tagesschau.de.
In der Ostukraine hält die Gewalt weiter an. Ukrainische Soldaten lieferten sich in der Stadt Ilovaisk Gefechte mit pro-russischen Separatisten. Hunderte eingekesselte Soldaten der ukrainischen Armee seien von den Separatisten allerdings wieder freigelassen worden, so das Innenministerium in Kiew. In der Hafenstadt Mariupol bereiten sich die Menschen inzwischen auf einen Angriff durch die Separatisten vor.
Auf den israelisch besetzten Golanhöhen haben syrische Rebellen UN-Blauhelmsoldaten angegriffen. Mitglieder einer radikal-islamischen Miliz hatten die UN-Soldaten aus den Philippinen am Donnerstag eingekesselt. Am Morgen eröffneten sie das Feuer. Dieselbe Miliz hält 44 andere Blauhelmsoldaten als Geiseln. Die UN-Truppen sichern an der Grenze zwischen Israel und Syrien seit 40 Jahren eine Pufferzone.
Hektik im Basislager der Vereinten Nationen auf den Golanhöhen nahe der Grenze zu Israel. Der Tag hatte eigentlich mit einer guten Nachricht begonnen. Schwer bewaffneten irischen Blauhelmen war es gelungen, 32 ihrer Kameraden aus dem Camp 69 herauszuholen. Sie waren dort von syrischen Rebellen eingeschlossen worden. Dann erreichten verstörende Nachrichten den Grenzort. Im nahegelegenen Camp 68 liefern sich Al-Nusra-Brigaden und 40 weitere philippinische UN-Friedenssoldaten schwere Schusswechsel. Die Kämpfe dauern an, Bilder davon gibt es nicht. Die von den Vereinten Nationen als Terrororganisation eingestuften Al-Nusra-Brigaden sind es auch, die seit Donnerstag 44 Friedenssoldaten von den Fidschi-Inseln als Geiseln genommen haben. Seit Tagen liefern sich hier in dieser Gegend Rebellen und syrische Regierungstruppen Gefechte. Kämpfer der islamistischen Al-Nusra-Front haben den strategisch wichtigen Grenzposten Quneitra nahe der Grenze zu Israel erobert. Die UN-Blauhelm-Soldaten sind auf den Golanhöhen stationiert, um die Frontlinie zwischen Syrien und Israel zu überwachen. Gefechte zwischen syrischen Rebellen und UN-Blauhelmen, das hat es bisher noch nie gegeben. Die UN ist im syrischen Bürgerkrieg zwischen die Fronten geraten. Den Geiseln soll es nach letzten Meldungen gut gehen. Dass sie sich in der Hand von fanatischen Muslimrebellen befinden, ist zutiefst besorgniserregend. Ob und welche Forderungen Al-Nusra stellt, darüber macht die UN keine Angaben.
In Deutschland hat die Opposition ihre Bedenken gegen die geplanten Waffenlieferungen an kurdische Milizen im Nordirak bekräftigt. Linken-Fraktionschef Gysi nannte die Pläne der Bundesregierung in der Rheinzeitung verfehlt und völkerrechtswidrig. Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte ein Mitspracherecht des Bundestages. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, die Bundesregierung könne nicht geheim darüber entscheiden, ob Deutschland Waffen in Krisengebiete liefere. Mehrere tausend Menschen haben in Berlin gegen eine Überwachung durch Behörden und Unternehmen demonstriert. Aufgerufen hatte zu der Kundgebung ein Bündnis von rund 80 Organisationen, darunter die Verbraucherzentralen, Amnesty International, der Chaos Computer Club und Reporter ohne Grenzen. Die Beteiligung blieb allerdings hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück.
Die Maske muss sitzen, dann wird munter ausgespäht. Deutliche Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Demonstranten fürchten um die eigenen Daten und fordern deshalb eine stärkere Kontrolle der Geheimdienste. Das gehe nur, wenn man mehr über sie wisse. Deshalb fordert Internetaktivist Jacob Applebaum deren Mitarbeiter direkt zum Geheimnisverrat auf. Wenn man ein Verbrechen beobachtet, ist es kein Verbrechen, darüber zu sprechen, sondern eine Notwendigkeit, Befehle nicht zu befolgen. So forderten viele Demonstranten politisches Asyl für den Whistleblower Edward Snowden. Er ist ihr Held. Für den Einzelnen verändere der Kontrollverlust über die eigenen Daten das Leben massiv, warnte der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte und forderte mehr Schutz.
Wir brauchen sehr viel stärkere auch Datenschutzbehörden und wir brauchen Technik, die gefördert wird und die gefordert wird, auch sage ich mal, durch entsprechende Standards, damit wir auch in Zukunft das Internet nutzen können.
Ohne, dass jemand mitlesen könne. Die Aktivisten sehen durch Massenüberwachung die Persönlichkeitsrechte der Bürger gefährdet und damit die gesamte Demokratie.
Fast alle Bundesländer haben offenbar beschlossen, Konsequenzen aus der NSA-Ausspähaffäre zu ziehen. 15 Länder wollen nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung künftig keine IT-Aufträge mehr an Firmen vergeben, die verdächtigt werden, mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Einige hätten ihre Vergaberichtlinien schon verschärft, andere planten dies. Der Bund soll bereits striktere Regeln beschlossen haben.
Die Bundesregierung hat an diesem Wochenende zum Tag der offenen Tür eingeladen. Das Kanzleramt, das Bundespresseamt und die insgesamt 14 Bundesministerien können besichtigt werden. Auch das Verteidigungsministerium öffnet seine Pforten für Besucher. Bei zahlreichen Führungen und Gesprächen stellen sich auch Regierungsmitglieder den Fragen der Gäste. Zentrales Thema der Veranstaltungen ist dieses Jahr 25 Jahre Freiheit und Einheit im Gedenken an den Fall der Mauer. Bundeskanzlerin Merkel ist mit der goldenen Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen ausgezeichnet worden. Bei einem Festakt in Berlin nahm sie die Ehrung entgegen, die für sie geschaffen wurde. Merkel habe sich besonders für die Anliegen der Heimatvertriebenen eingesetzt, sagte die scheidende Verbandspräsidentin Steinbach. Die Kanzlerin hatte die Gründung der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung maßgeblich vorangetrieben.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Paderborn heute seinen ersten Sieg im Oberhaus gefeiert. Die Ostwestfalen gewannen beim Hamburger SV mit 3:0.
Es war sicher die Überraschung des zweiten Spieltags. André Breitenreiter und der SC Paderborn bejubeln den ersten Bundesligasieg in der Geschichte der Ostwestfalen, einen verdienten dazu. Nach 29 Minuten hatte Kaczunga die Gäste in Führung gebracht. Der HSV bis zu diesem Zeitpunkt gleichwertig, ohne allerdings selbst gefährlich zu sein. Diskussionen in der Halbzeitpause bei den HSV-Verantwortlichen. Green und Holtby sollen noch verpflichtet werden. Die Frage ist, ob das reicht. Denn die Fehler im Spiel der Hanseaten sind haarsträubend. Vrančić zum 2:0, 68. Minute. Der Aufsteiger zeigte, wie einfach Fußball sein kann. Konzentriert, mit hoher Laufbereitschaft. All das hatten die Gastgeber nicht zu bieten. 3 Minuten vor dem Ende ist das Debakel für den ambitionierten HSV dann komplett. Stoppelkampf mit dem 3. Tor der Paderborner. Der HSV nach 2 Spieltagen ohne Tor bei nur einem Punkt. Da wurden böse Erinnerungen wach an die letzte Saison.
Bayer 04 Leverkusen in der roten Spielkleidung im Heimspiel gegen Hertha BSC nicht mit einem frühen Führungstreffer, dafür aber mit einem Eigentor. Tin Jedwai, 24. Spielminute, 1:0 Hertha BSC. Und das, obwohl die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay stark ersatzgeschwächt angetreten war. Tin Jedwai auch 5 Minuten nach dem Seitenwechsel im Mittelpunkt. Diesmal mit dem Schuss ins richtige Tor. Jedwai nicht im Abseits, Ausgleich, aber nach einer Stunde erneute Führung Hertha BSC. Torhüter Bernd Leno mit der unfreiwilligen Vorlage für Julian Schieber. Überraschung Teil 2. 107 Sekunden lang die Freude der Berliner. Dann war es Emir Spahic, der nach einem Deckungsfehler von Schieber das 2:2 erzielte. 74. Spielminute, Karim Bellarabi mit einem Solo und der eingewechselte Julian Brandt. Leverkusen führte zum ersten Mal und konnte sogar traumhaft nachlegen. Der beste Spieler auf dem Platz, Karim Bellarabi, 4:2 der Endstand. 5. Pflichtspiel, 5. Sieg. Ein perfekter Start von Leverkusens Trainer Roger Schmidt.
Die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg-Frankfurt 2:2, Bremen-Hoffenheim 1:1, Stuttgart-Köln 0:2. Im Spiel Schalke gegen München steht es kurz vor Ende 1:1. Bereits gestern unterlag Augsburg-Dortmund mit 2:3. Morgen noch Mainz-Hannover und Freiburg-Mönchengladbach. Die Tabelle: Leverkusen noch ohne Punkteverlust an der Spitze, dahinter Paderborn und Hoffenheim. Köln 2. Aufsteiger auf Rang 4, Dortmund 8. vor Bremen. Die 2. Hälfte: Wolfsburg auf Rang 12 vor Berlin, Stuttgart und Hamburg. Noch ohne Punkt Schalke, Freiburg und Augsburg.
Goldmedaille für den deutschen Frauen-Doppelvierer bei den Ruderweltmeisterschaften in Amsterdam. Das Team um Schlagfrau Lisa Schmiedler sicherte sich in einem souveränen Rennen Platz 1 vor China und den USA und verteidigte damit den Titel des Vorjahres. Bei starkem Schiebewind auf schwierigem, weil welligem Wasser gewann das deutsche Boot in neuer Weltbestzeit. Auf Platz 3 ruderten die Männer im deutschen Doppelvierer. Neuer Weltmeister wurde die Ukraine vor Großbritannien.
Hier die Lottozahlen. 14, 18, 21, 25, 39, 43, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 31. August.
Ein Tief zieht mit Schauer- und Gewitterwolken über uns hinweg. Außerdem hat es kühle Luft im Gepäck. Im Laufe der neuen Woche wird es unter Hochdruckeinfluss wieder freundlicher und wärmer. Heute Nacht breitet sich zum Teil kräftiger Regen aus den mittleren Landesteilen Richtung Südosten aus. Dahinter bekommen die Wolken Lücken. Besonders in Küstennähe gibt's aber noch teilweise gewittrige Schauer. Morgen viele Wolken, die am Vormittag örtlich, am Nachmittag verbreitet kräftige Schauer und Gewitter bringen. Im Süden regnet es auch längere Zeit. Der Wind weht mäßig bis frisch, auf den westlichen und südlichen Bergen stark, bei Schauern und Gewittern stürmische Böen. Im Allgäu und im Sauerland heute Nacht 9, am Oberrhein bis 16 Grad. Morgen 13 Grad im Schwarzwald bis 21 an der unteren Elbe. Auch am Montag noch wechselhaft, besonders im Osten und Süden teilweise kräftige Schauer und an den Alpen weiterhin Dauerregen. Von Westen wird es später freundlicher. Dieser Trend setzt sich am Dienstag fort und am Mittwoch wird es dann bei bis zu 27 Grad überall freundlicher.
Wir melden uns wieder mit Karim Joska um 22.10 Uhr. Ihre Tagesthemen: Flucht aus dem Kessel von Ilovaisk, Reportage aus der Ostukraine und Zittern und Hoffen bei FDP und AfD vor der Landtagswahl in Sachsen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.